Heute geht es um Männlichkeit, um Selbstverantwortung und emotionale Unabhängigkeit. Und zwar bekommst du von uns heute einen Input aus unserem neuen Buch Liebe macht Sinn. Und darin werden wir darüber sprechen, warum dich emotionale Abhängigkeit wirklich hässlich macht und wie du zurück in deine Männlichkeit und in deine Selbstverantwortung kommen kannst.
Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück.
Ralf, du hast in unserem Buch eine sehr spannende Geschichte über deinen Bootkauf geschrieben, der die männliche Dynamik in der Beziehung so unglaublich gut beschreibt. Und deswegen würde ich dich bitten, anstatt das vorzulesen, einfach mal die Geschichte nochmal für alle unsere Zuhörer und Zuschauer nochmal darzulegen.
Ja, danke Felix, dass du mir den Raum gibst, diese Geschichte, die übrigens 100% wahr ist, nochmal hier vortragen zu dürfen. Warum ich das erzähle, diese Geschichte wird sich danach gleich für dich zeigen. Es war 2021, ich habe ein kleines Segelboot an der Vegetalsperre im Sauerland, hier in Deutschland, in Attendorn. Wer sich so ein bisschen auskennt, ist ein relativ moderates Segelrevier und die Schiffgröße ist da auch limitiert. Ja, man darf also nicht länger größer als 20 Quadratmeter Fläche des Bootes haben. Das heißt, man nimmt die Länge mal die Breite. Ich hatte ein Boot, das deutlich drunter lag unter dieser maximalen Größe, die man haben durfte. Und es kam dazu, das stehe ich zu, mit zunehmendem Alter wird es auch schwieriger, sich immer so flach in dem Boot da unten zu bewegen. Das heißt also, das Boot, das wir da hatten, ist auch ein Kajütboot, sodass man da auch mal drauf übernachten kann. Aber es war sehr unkomfortabel für mich. Ja, also diese Kriecherei hat mich mit der Zeit ganz schön gestört. Also war mein Wunsch da, mich selber persönlich auch zu vergrößern, ein größeres Schiff haben zu wollen. Jetzt war das 2021, das war so mitten in Corona-Zeit auch mit rum. So, das heißt, der Markt war nahezu leer gefegt und ich war echt stolz und glücklich, dass ich in Starnberg ein etwas größeres Schiff gesehen habe. Ich habe ein Schiff gesehen, das zu den Maßen passte, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat nicht die besten Segeleigenschaften, das wusste ich schon, aber es war in der Größe genauso, wie ich es mir vorstellte. Also habe ich da angerufen, habe festgestellt, Menschenskinder, der Mann hat in den nächsten 3 Tagen noch 3 Besichtigungstermine und ich wusste, dass der Markt leer ist. Also habe ich kurzerhand beschlossen, pass auf, ich komme schon morgen, also vor allen anderen, fahre ich ja von Frankfurt aus nach Starnberg, an den Starnberger See. Und so haben wir das auch gemacht. Ich bin morgens zeitig los, bin auf die Autobahn und wusste allerdings, dass das Schiff auf einem Trailer steht, der noch keinen TÜV hat oder keinen TÜV mehr. Das heißt, mir war also klar, irgendwie müssen wir das Ding TÜV-fähig kriegen, damit der abgeholt werden kann. Auf dem Weg dahin habe ich mir schon Gedanken gemacht, okay, du hast keinen Ralf, du hast kein Auto, das so ein schweres Boot ziehen kann und das Ding braucht TÜV. Also habe ich unterwegs schon ein bisschen kommuniziert, habe herausgefunden, welche Werkstatt das Ganze übernehmen könnte und auch schon organisiert, wer könnte möglicherweise dieses Boot mit einem Transporter zu mir bringen. Es war alles picobello fertig. Ich komme da an, komme wirklich nach Starnberg vor eine richtig schicken Villa. Also ich bin mit meinem alten Mercedes sozusagen vor eine richtig schicke Villa gefahren. Die Leute total nett, Ärzte-Ehepaar, total freundlich, haben mich erstmal reingebeten. Sie haben noch einen Kaffee zusammen getrunken, haben mir ein bisschen was vom Schiff erzählt und dann stiegen wir in den Porsche des Herrn, des Verkäufers des Schiffes und fuhren nochmal 20 Kilometer zur Marina. Da lag also dieses Schiff in einer Halle. Ich komme da an und sehe komme in die Halle und sehe ein wirklich glanzloses Schiff. Die Bilder, die ich vorher gesehen habe, waren so hoch illustriert, waren optisch aufbereitet, das Boot glänzte in der Sonne und ich stand da wirklich vor einem grauen, das war ursprünglich weiß, aber so ein weiß-graues Schiff, eher Eierschalenfarben, nicht mehr so weiß wie auf den Bildern und es machte alles andere her als einen wirklich schönen Anblick. Der Trailer, da war keine Luft mehr auf den Reifen, da war nichts mehr dabei, nichts. Und ich stand vor diesem Schiff und mir fiel erstmal die Kinnlade runter. Und das habe ich auch ganz deutlich gesagt. Ich sage, das sieht ja ganz anders aus als auf den Bildern. Das ist ja ein ganz, ganz großer Unterschied. Also enttäuscht stieg ich wieder in den Porsche und wir fuhren wieder zurück. Und unterwegs gingen mir viele Gedanken durch den Kopf. Schau mal, der hat mir ja Bilder gezeigt. Ich kenne sehr Bilder. Wie sieht das Boot aus, wenn es schick gemacht ist? Wie sieht das Boot aus, wenn es im Wasser ist? Wir fuhren an eine Tankstelle. So, komischerweise musste der Kerl auch noch tanken. Was total spannend war, ich habe ein bisschen überlegt, der ist ausgestiegen, ist zum Tanken gegangen, kam noch mal kurz ins Auto und ich fragte ihn, warten Sie mal ganz kurz, bevor Sie jetzt da reingehen, was ist Ihr unterster Preis eigentlich? Und er hat mir eine Zahl genannt, die relativ nah an dem Preis war, den er ursprünglich auch haben wollte. Und er ging bezahlen. Und ich dachte kurz drüber nach und als er zurückkam, sich in den Porsche setzte, steckte den Schlüssel rein, wollte gerade drehen, er hat den sogar gedreht, ja, du hast schon das des Motors gehört, der rollte so langsam vor sich hin, habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, wissen Sie was, ich mache das. Ich kaufe Ihnen dieses Boot ab, zu genau diesem Preis. Das Einzige, was Sie jetzt noch machen müssen, ich habe organisiert, hier gibt es eine Werkstatt um die Ecke, die würden vorbeikommen, die würden das Boot abholen, die würden das mit zu sich nehmen, würden den TÜV über den Trailer fahren und verbringen das Ganze wieder zurück. Alles, was Sie machen müssen, ist nur mit denen einen Termin vereinbaren, dass Sie das Boot abholen können und wieder zurückbringen. Alles andere habe ich organisiert. Sie müssen das nur zeitlich irgendwie mit denen taxieren, dass Sie auf diesen Platz kommen. Und weißt du, was der zu mir sagte? Da muss ich mal meine Frau fragen. Und ich war sprachlos. Ich war schier sprachlos. Da sitzt der Verkäufer, der sein Boot verkaufen will, der mir seinen untersten Preis nennt, in seinem Porsche und erklärt mir, er müsse jetzt seine Frau fragen, ob er denn seinen Preis, den er mir gerade noch genannt hat, machen darf. Ich war tief geschockt. Schaute ihn an und fragte ihn, haben Sie gesehen, dass ich meine Frau angerufen habe? Da ging das Rattern bei ihm los. Wir haben uns geeinigt. Er hat mir die Hand gegeben, hat gesagt, Sie haben recht. Wie blöd von mir. Ja, und so bin ich zu meinem Boot gekommen. Da muss ich mal meine Frau fragen.
Ralf, danke für diese Geschichte. Ich höre die immer wieder gerne. Und für alle, die es gerne nochmal nachlesen wollen, können das natürlich dann in unserem Buch Touren, das am 2. September veröffentlicht wird, und können dort die Geschichte nochmal nachlesen. Jetzt aber nochmal zu der Situation, weil das ja total wichtig ist. Was macht denn so ein Satz mit einem Mann, wenn man sagt, ich muss da mal meine Frau fragen?
Naja, also was macht es mit ihm? Es zeigt ihn erstmal, sollte ihm zumindest mal zeigen, den Verlust der eigenen Entscheidungsfähigkeit. Für mich hieß, ich war ja nur derjenige, der den Satz gehört habe. Ich habe gedacht, okay, pass auf, ich spreche gar nicht mehr mit dem Entscheider. Der Mann hat hier nichts mehr zu sagen. Der ist Befehlsempfänger auf gut Deutsch. Ohne seine Frau läuft nichts. Das wiederum ist direkt ein Symbol für die emotionale Abhängigkeit, in der er sich befindet. Und natürlich auch ein Ausdruck seiner persönlich fehlenden Klarheit. Und das ist hochspannend. Das passiert. Er traut sich selber nicht mehr zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Er sagt mir seinen eigenen Preis und hat nicht den Mut, seinen eigenen Preis auch wirklich zu nehmen. Sondern er muss sich rückversichern, ob der andere Hälfte in der Beziehung, nämlich seine Frau, mit seiner Entscheidung einverstanden ist.
Ja, wie entsteht denn so eine emotionale Abhängigkeit in so einer Beziehung? Weil das ist ja genau das, worum es immer geht, warum so viele Beziehungen scheitern, warum die Männer dann zu uns kommen. Und jetzt haben wir in der Retrospektive mal die Chance draufzuschauen, wie entsteht denn emotionale Abhängigkeit und was hat das denn mit der Beziehungsbiografie zu tun?
Kennst du den Spruch? Happy Wife, Happy Life? Das ist eine Philosophie, nach der sehr, sehr viele Männer leben. Mach es deiner Frau recht und dann hast du ein gutes Leben. Und sie natürlich auch, weil sie kriegt ja, was sie möchte. Und das sorgt dafür, bei vielen Männern, ja, weil wir es auch so erleben, mach, was deine Frau will. Wenn deine Frau die Gardinen will, dann machst du die Gardinen. Auch wenn sie dir nicht gefallen, ist doch vollkommen egal. Ja, Hauptsache, deine Frau geht's gut, deine Frau möchte dahin in Urlaub, du hast ja eigentlich gar keinen Bock drauf, mach das doch, dann ist alles gut. Frag deine Frau, wie sie es haben will, mach das so und dann wird es fein. Wir werden konditioniert, wir werden so erzogen. Wir sehen das auch von unserem Umfeld. Ich mache das, was meine Frau will und dann wird das schon alles gut. Was ist der eigentliche Ursprung des Ganzen? Es ist die Angst vor der Ablehnung und natürlich dann auch vor den Konflikten. Wenn es nicht so läuft, wie sie das will, wird sie dir das sagen. Jetzt hat er allerdings eine psychoemotionale Abhängigkeit entwickelt. Das heißt, er braucht zum Teil auch seine Frau, um sich wirklich wertvoll und auch sicher zu fühlen. Also möchte er die Beziehung zu ihr nicht versauen. Deswegen fragt er sie, wo wollen wir das machen? Ist das für dich auch in Ordnung? So, und damit sagt er nichts anderes als, hey Schatz, entscheide du mal, damit ich keine Fehler mache. Denn das ist genau die Angst, nämlich Fehler zu machen, dann ist sie sauer, ist die Beziehung in Gefahr, dann hat sie mich ja möglicherweise nicht mehr so doll lieb, dann kann sie sich ja von mir trennen, wenn sie sich von mir trennt, dann falle ich in ein tiefes Loch und mein ganzes Elend ist besiegelt. Das ist der unbewusste Prozess, der stattfindet. Woher kommt das zum großen Teil? Schau mal selber, wer hat dich denn großgezogen? Dein Vater oder deine Mutter? Waren es mehr die weiblichen Anteile in der Familie oder mehr die männlichen Anteile? In der Regel werden wir von unseren Müttern erzogen und wir werden so erzogen, wie unsere Mütter das gerne hätten. Das heißt mit anderen Worten, nicht wie wir als Männer sind, werden wir erzogen, sondern wir werden zu weiblichen Männern erzogen. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass das immer falsch ist oder dass eine weibliche Komponente einnehmen zu können falsch ist. Aber letztendlich braucht es halt die Gegenpole, den männlichen und den weiblichen Pol, damit es gute Verbindungen gibt. Das ist evolutionär nun mal so mitgegeben. Die Frau strebt nach dem Mann, der ihr Sicherheit geben kann. Nur wenn der selber keine Sicherheit ausstrahlt, weil er jeden Furz abfragen muss, ob das so richtig ist. Ich habe jetzt Furz gesagt, ne? Das kommt ins verbotene Kapitel. Oh, Zensur. Ja? Wenn er also alles abfragen muss, ob das so genehm ist, jetzt habe ich es zensiert, dann hat er keine eigene Meinung mehr. Und dann ist er genau nicht das, was sie sich eigentlich grundsätzlich wünscht, jemand, der Führungsposition übernimmt, der sie auch beschützen kann, der eine Situation einschätzt, eine Entscheidung trifft und die Verantwortung dafür übernimmt. Und genau das ist das große Problem in der heutigen Zeit. Diese psychoemotionale Abhängigkeit. Du bist möglicherweise in einem bestimmten Maße, hast du das Gefühl, du brauchst sie zum Glücklichsein. Und das willst du nicht aufs Spiel setzen. Und das wollte er auch nicht aufs Spiel setzen. Du merkst also schon, es macht nicht vor bestimmten Schichten Halt. Das ist ein generelles gesellschaftliches Problem.
Dann lass uns doch nochmal auf den Porsche-Fahrer zurückkommen und mal die Frage in den Raum zu werfen, was hätte dieser Mann denn gebraucht, um souverän antworten zu können und was können unsere Zuhörer davon lernen?
Jetzt kommt die Zensur wieder. Also, auf gut Deutsch würden wir sagen, der bräuchte Eier. Ja, was es also braucht, ist, ich sag mal, zu dem zu stehen, was er selber will. Eine eigene Meinung zu haben. Er hat seinen eigenen Preis, er hat einen untersten Preis, er hat ein Gefühl dafür, was ist das Boot wert. Aber was er nicht hat, ist das Selbstbewusstsein, zu seiner eigenen Entscheidung zu stehen. Und genau das ist aber das, was ihm fehlt. Selbstbewusstsein. Sich selber und seiner Wirkung bewusst zu sein. Selbstwert zu haben, nämlich sich selber wert genug zu sein, eine Entscheidung zu treffen, die sein Boot betrifft. Kommen wir noch dazu, ist ja gar nicht ihr Boot, ist ja sein Boot. Ja? Und das hat was mit einem Verständnis von Führung und Dominanz zu tun. Führung heißt ja nicht, andere unterdrücken. Führung heißt, gute Entscheidungen für sich selber zu treffen, mit hier Klarheit im Kopf. Und wenn ich weiß, was mir eine Sache wert ist, dann kann ich auch eine Entscheidung treffen. Die meisten Männer sind noch nicht mehr in der Lage, eigenständig Entscheidungen zu treffen, dann eiern sie rum. Aber wie willst du nicht entscheiden, in welches Restaurant du gehst mit deiner Frau, wenn du nicht in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen? Wie willst du sie beschützen in einer bestimmten oder Notsituation, wenn du nicht bereit bist und in der Lage bist, eigenständige Entscheidungen zu treffen? Willst du sie fragen, soll ich dich heute retten oder kommst du alleine klar? Und das ist das Wichtige. Was er hätte tun können, ist sich selber seiner Werte bewusster zu sein. Selbstbewusst sein.
Jetzt hast du eben ja schon erwähnt, dass das ein strukturelles Problem ist und das nicht vor irgendwelchen gesellschaftlichen Schichten Halt macht. Warum ist das denn so, dass das ein strukturelles Problem ist?
Zum einen hat das was mit der Erziehung zu tun, ja. Und zum anderen geht es natürlich darum, im beruflichen Kontext werden wir zu Entscheidern. Wir werden zu Entscheidungen erzogen. du musst das entscheiden, du musst dies entscheiden und auch die Verantwortung übernehmen. Ich denke immer so ganz gerne an Management by Objectives. Wenn du das schon mal gehört hast, das heißt, es gibt Zielvorgaben in Unternehmen und du musst gucken, wie kannst du das Ziel erreichen. Das heißt also, du triffst eigenständig Entscheidungen. Eigenständige Entscheidungen, die zu einem bestimmten Ziel führen. Jetzt, wenn du das Ziel hast, oh, ich möchte meine Partnerin nicht verletzen, ich möchte nicht, dass sie sauer auf mich ist, ja, und das dein einziges Ziel in deiner Beziehung zum Beispiel zu sein scheint, dann wirst du anfangen, natürlich dich nach ihr zu richten. Weil du möchtest ja, dass sie nicht verletzt ist. Und da du nicht weißt, was gut wird, was sie gut oder weniger gut findet, fragst du immer wieder nach. Und das ist kein Einzelfall. Das ist ein strukturelles Problem. Weil wir in der Beziehung eher zu Bittstellern werden, während wir im Business dazu erzogen worden, Entscheidungen zu treffen. Das ist ein wichtiger Punkt. Fragen dich deine Kinder manchmal auch, soll ich dir ein Bild malen? Da fängt das schon an, dass sie fragen, ist das in Ordnung, wenn ich dir ein Bild male? Da hat die fehlende Entscheidung schon gewirkt. Das heißt, wir haben ja auch nie Beziehungskompetenzen gelernt. Wir haben nicht gelernt, was braucht es eigentlich? Was braucht eine Frau von ihrem Mann? Was braucht rein evolutionär, vielleicht auch genetisch veranlagt, ein Mann von einer Frau, von seiner Frau? Sondern wir raten. Das ist schon mit dem Heiraten, ja? Es kommt da, das, schau mal genau hin. Was ist denn da? Welche Wörter? Hai und raten. Wir raten, ja, was sie braucht. Und da wir so unsicher sind, fragen wir danach immer wieder nach, weil wir nicht so viel raten wollen. Das klingt auf der einen Seite ein bisschen albern, auf der anderen Seite schau mal genau hin, genau das passiert. Ja, und da das Raten manchmal blöd wird, fragen wir nach, um Sicherheit zu haben. Nur dieses Nachfragen suggeriert natürlich auch bei ihr, das ist ein Typ, der kann ja auch nicht mal eigenständig entscheiden. Und weißt du, wer noch nicht eigenständig entscheiden kann? Das sind eure Kinder. Und jetzt wirst du für sie wie ein Kind. Du möchtest männlich sein, du möchtest, dass es ihr gut geht und beziehst sie in jede Entscheidung mit ein und damit bist du mehr ein Kind als der Partner an ihrer Seite. Und dann verlierst du langsam den Respekt vor dir, die Wertschätzung, die Achtung und dann kommt dir ein richtig tiefes Problem. Weil du keine Entscheidung triffst.
Und soweit muss es ja gar nicht kommen. Deswegen haben wir ja dieses wunderbare Buch Liebe macht Sinn geschrieben, was am 2. September erscheint. Und warum ist eine gute Idee, Ralf, wenn die Männer, die diesen Podcast hören, oder auch die Frauen, die diesen Podcast hören, dieses Buch vorbestellen?
Du weißt, wir leben in einer Welt, in der alles irgendwie durch eine bestimmte Zensur muss. Ja, auch die Öffentlich-Rechtlichen, sagen wir es mal so ganz salopp, auch die müssen bestimmte Dinge zensiert bekommen und erst dann geht's irgendwie vorwärts. So ist das bei uns natürlich auch. Wir haben unser Buch geschrieben, wir haben alles das reingeschrieben, was wir glauben, was total wichtig und wertvoll ist. Und wir haben das nicht, ist nicht nur eine Sammlung unseres Wissens letztendlich, sondern eine Struktur, ein roter Faden durch den Prozess, die Begleitung, nämlich hin zu deiner glücklichen Beziehung. Das macht dieses Buch auch so einzigartig und wertvoll. Und natürlich gibt's dann auch ein paar Episoden und auch ein paar Bereiche, wo der Verlag sagt, das können wir so nicht machen. Das geht nicht. Das ist zu krass. Du kannst den Finger doch nicht so in die Wunde legen. Du kannst auch nicht so ein gesellschaftliches Problem oder Thema aufdecken. Das funktioniert nicht. Das heißt, es wurden ganz viele Sachen oder einige Sachen dann auch gestrichen, die wir sehr relevant und wichtig erachten. Und sie wurden uns verboten. Wie das aber so ist, du weißt, wir sind Rebellen und wir haben ja auch eine Vision. Das heißt, wir haben all diese ganzen Inhalte haben wir nicht weggetan, sondern wir haben sie gesammelt und haben sie in ein verbotenes Kapitel getan. Dieses verbotene Kapitel dürfen wir allerdings nicht im Buch haben. Das ist das Verrückte dabei. Also, was bedeutet das? Wenn du dir das Buch vorbestellst bis zum 2. September, dann bekommst du von uns das verbotene Kapitel als Bonus dazu. Für die Vorbestellung. Ab dem 2. September geht es nicht mehr, weil dann das Buch offiziell im Handel ist. Du kannst ganz normal bei Thalia, bei Amazon, bei Hugendubel, welcher Buchladen auch immer, selbst der Buchladen deines Vertrauens um die Ecke kann dir dieses Buch bestellen und verkaufen, kannst es überall holen. Nur in der Vorbestellung bis zum 2. September bekommst du zusätzlich gratis das verbotene Kapitel. Nur bis zum 2. September. Danach ist vorbei. Danach dürfen wir es nicht mehr rausgeben. Ja, das verbotene Kapitel, das, was eigentlich, was wegzensiert wurde, kannst du nochmal lesen. Und du weißt, das ist wie bei manchen Filmen, ne? Director's Cut, ne? Du kriegst das ungeschnittene Original. Und jeder, der sich so ein bisschen auskennt, weiß, das ist viel, viel cooler als das Geschnittene, weil manchmal der Übergang nicht richtig stimmt. Ja, weil manchmal wichtige Informationen fehlen. Und du hast all das dabei. Also, bestell dir das Buch vor, wie das funktioniert. Das findest du hier über unsere Website, über diesen Link hier unter dem Video, beziehungsweise hier unten in den Shownotes. Und dann bestell es dir. Ja, bestell dir dieses Buch, hol dir das verbotene Kapitel und du kriegst all unser ganzes Wissen und das auch noch wie ein roter Faden und es wird nichts dem Zufall überlassen.